Und ich finde Wut auch völlig legitim. Will ich jetzt auch gar nicht sagen, wir dürfen alle nicht wütend sein. Aber es hilft halt trotzdem, in diesem Diskurs mal reinzukommen und einen Witz zu machen und Witze entspannen. Lachen entspannt erstmal. Humor hat wirklich Wirkung auf Menschen, dass es sie ein bisschen runterbringt. Frauen verdienen weniger Geld, weil die ja Kinder bekommen. Dann sage ich, nee, Frauen verdienen weniger Geld, weil wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben. Da hat ja jeder trotzdem die Chance, mal auch was besser zu machen. Dass man nicht
Ja.
sagt, ich warte jetzt mal, bis sich die große Struktur ändert, denn wir sind ja alle Einzelteile dieser Struktur. Niemand wird es lösen können, aber alle können mal schon ein bisschen daran arbeiten, dass es ein bisschen besser wird.
Ja, hallo, du hörst Organisationen entwickeln, den Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Wir bei Lea begleiten Unternehmen dabei, wertschöpfende Führungs- und Zusammenarbeitsstrukturen zu entwickeln. Und ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zuhörst. Heute bin ich ein bisschen aufgeregt, denn ich freue mich wie verrückt, dass Katja Berlin da ist. Du kennst sie ganz sicher durch ihre berühmten Torten der Wahrheit. Katja Berlin zerpflückt jede Woche für die Zeit deutsche Debattengrundlagen und betrachtet vermeintliche Wahrheiten aus einer anderen Perspektive. Ob Klimakrise, Sexismus oder Rechtspopulismus, Katja Berlins millionenfach im Netz geteilte Torten der Wahrheit benennen die Schwachstellen unserer Politik und Gesellschaft. Katja ist Autorin, Kolumnistin und Keynote-Speakerin. Sie studierte Politik- und Medienwissenschaften. Ich mache Witze in der Zeitung, in Büchern und im Internet. So beschreibt Katja Berlin das, was sie tut, zum Beispiel im Podcast Hotel Matze. Ich finde, das hört sich nach einer unzulässigen Untertreibung an. Denn zum einen verkaufen sich Katjas Bücher wie verrückt. Ihr erstes Buch, Was wir tun, wenn der Aufzug nicht kommt, zum Beispiel über 300.000 Mal. Und auch ihre folgenden, ich glaube, ich frage sie gleich nochmal, 15 Bücher machten und machen Furore. Aus meiner Sicht leistet Katja einen extrem wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, denn sie hilft dabei mit, unser Weltbild hilfreich ins Wanken zu bringen. Ja, Katja, herzlich willkommen. Wie schön.
Mensch, was für eine Ankündigung. Hallo, jetzt bin ich aufgeregt.
Hab ich dich denn ordentlich anmoderiert? Gibt es irgendwas zu meckern oder zu korrigieren? Dann sehr
Nee,
gerne.
alles wunderbar. Nicht zu
Gut.
korrigieren.
Sehr schön. Ja, wir würden dich natürlich gern noch ein bisschen besser kennenlernen, jenseits dieser Torten. Und die erste Frage hier ist ganz häufig, welche drei Ereignisse oder Stationen haben denn dich in deinem Leben besonders geprägt, liebe Katja?
Ja, also ich glaube, geprägt hat mich zuerst, dass ich mein erstes Studium abgebrochen habe. Ich glaube, ich habe erst auf Lehramt studiert und ich glaube, im Nachhinein dieser Entscheidungsprozess für mich, irgendwann zu sagen, ich werde nicht Lehrerin und ich verzichte damit ja auch auf die Sicherheit, die dieser Job bietet. Und ich hatte, glaube ich, schon mein Grundstudium fertig. Da zu sagen, nee, ich mache jetzt was ganz anderes, das hat mich auf jeden Fall geprägt und mir auch Stärke gegeben. Die
Es war im
zweite
Nachhinein
Station,
dann gut, scheinbar, dass du
ja,
es
auf jeden
gemacht
Fall die richtige Entscheidung. Es
hast.
war keine leichte Entscheidung, aber ich glaube, das war so meine erste größere Entscheidung und auch eine Art Scheitern vielleicht, aber das ja auch
Oh,
gut ist
kommt
auf
immer drauf
unserem
an.
Lernprozess und bei unserer Weiterentwicklung. Genau, also das würde ich als erste Station auf jeden Fall sehen, die sehr prägend war. Die zweite Station war dann mein erster fester Job nach dem Studium. Hat ein bisschen gedauert, bis ich einen Job gefunden habe, weil ich habe 2005 mein Diplom gemacht, als es absolut keine Jobs gab in Deutschland zu der Zeit. Und das war bei einem Berufsverband. Ich war da PR-Referentin. Und ich habe
Und
dann.
war das dein Traumjob oder hast du erstmal irgendwas gemacht,
Also
sozusagen?
es ging sehr in die Richtung, die ich machen wollte. Ich hatte mich dann also auf politische Kommunikation spezialisiert in meinem Studium. Aber es war nicht das Arbeitsumfeld, in dem ich hätte irgendwie glücklich werden können. Und das war auch ein Lernprozess, denn ich dachte ja auch immer, okay, ich werde jetzt nicht Beamtin, aber zumindest werde ich festangestellt. Und war dann festangestellt und dachte, oh mein Gott. Also es war nichts gegen Festanstellungen, aber in dem Umfeld, was sehr, also ich würde sagen, das Gegenteil von New Work, ja, also wirklich absolut hierarchisch organisiert, sehr tradiert auch in vielerlei Hinsicht und richtig so mit E-Mails ausdrucken und so, wie man sich das so vorstellt. Das war auch sehr prägend für mich, weil ich habe da meinen Humor entdeckt, denn es ging mir sehr, sehr schlecht da. Und ich habe entdeckt, dass Humor mir hilft in Situationen als Bewältigungsstrategie.
Ja.
Und es hat mir geholfen, dass ich genau darüber Witze gemacht habe. Und dann fing das an auch, dass ich das auf Twitter gemacht habe und das Buch und so weiter. Das war so ein bisschen der Ursprung, war aber eigentlich mein Unglücklichsein in dieser Art von Festanstellung.
Spannend, ja.
Und die dritte Station war dann, als ich habe dann diesen Job gekündigt, nachdem mein erstes Buch so ein Erfolg war und ich so ein bisschen Geld rausbekommen hatte, was ja jetzt bei Bücherschreiben die Leute so wahrscheinlich hobby. Nicht, aber es ist nicht üblich, dass da wirklich irgendwie Geld rüberkommt.
Ja.
Ja, und dann habe ich diesen Job gekündigt und habe gedacht, ich suche mir jetzt eine neue Festanstellung, weil ich in meinem Kopf nie damit gerechnet hätte, mal selbstständig zu werden. Aber dann ergab es sich so, dass ich keinen interessanten Job gefunden habe, aber währenddessen immer mehr Buchverträge bekommen habe und irgendwann festgestellt habe, oh, ich bin ja selbstständig jetzt und ich habe einen neuen Beruf. Und auch das war wieder so ein Prozess, wo mein eigenes eigentlich sehr starkes Sicherheitsbedürfnis, was ich dachte, es beruhigt sich, wenn ich in einer Festanstellung bin oder wenn ich verbeamtet bin und ich gemerkt habe, ich kann auch aus mir heraus so ein Sicherheitsgefühl erzeugen. Und das mache ich ja jetzt seit 15 Jahren bin ich Freiberuflerin, glaube ich, oder 14 Jahre. Ja. Insofern, das hat mich sehr geprägt und da habe ich mich natürlich auch wahnsinnig weiterentwickelt.
Ja. Ja, aber spannend, ne? Wie man dann manchmal einfach erstmal merken muss, nee, das ist es nicht und da gehe ich jetzt weg. Oder, und das Schöne ja auch, vielleicht dein Unwohlsein, dein Ärger dann zu verwandeln in Humor. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, war das ja richtig so der Auslöser auch, dass du dann auch an die Öffentlichkeit gegangen bist mit so ein paar Sachen, ne? Also darüber jetzt. Ja.
Richtig.
Ja, sehr schön. Wieso Katja Berlin? Ich meine, du kommst aus Berlin, liebst du die Stadt? Wie kam es dazu?
Darüber habe ich, glaube ich, insgesamt 2 Sekunden nachgedacht, weil ich brauchte damals einen Twitter-Handle, als ich mich da angemeldet habe. Und es war, da gab es Twitter noch, da hieß es noch so, es war noch lustig und es ist sehr, sehr lange her. Wann war das? 2008, 2005, irgendwie so. Und genau, und da habe ich mir halt dieses Twitter-Handle gegeben, wie gesagt, eigentlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und da ich damals aber Witze gemacht habe über das Büroelend, brauchte ich halt ein Pseudonym.
Ja.
Und ich habe ja auf Twitter dann angefangen, genau, Witze zu machen über deutsches Büroleben. Und so ergab sich das dann.
Ja, sehr gut. Ja, wie ist es denn zu den Torten eigentlich gekommen? Backst du gerne oder du backst gern die Wahrheit anders?
Ja, also so lustige Infografiken gab es immer schon auch im Englisch und englischen und amerikanischen Internet. Also die Form als solche haben wir damals nicht erfunden. Wir haben die aber nach Deutschland geholt. Ein ganz alter Freund und ich, der rief irgendwann an und sagte, hey Katja, du bist doch lustig im Internet, lass mal zusammen diese lustigen Infografik machen und die als Webseite oder als Blog bringen, was man damals noch so machte vor Instagram-Zeiten. Und wieso kam das? Und diese frühen Infografiken, die waren aber unpolitisch, da ging es um so gefühlte Alltagswahrheiten. Und die Idee, das dann in der Zeit auf politische Themen umzumünzen, die kam auch nicht von mir, die kam tatsächlich von Bernd Ulrich von der Politikredaktion der Zeit. Der schrieb mich über Twitter an und hat gesagt, du machst doch diese lustigen Torten, mach die doch für uns auch.
Ja, mega. Sag mal, es ist ja so, wenn man mit sowas so startet, dann ne, macht man das ja und dann merkt man plötzlich, bam, da kommt irgendwie eine Riesenresonanz. Kannst du dich noch erinnern, so wann war so dein erster Moment, als du dachtest, ich habe, glaube ich, da echt ein ziemliches Ausnahmetalent, sowas zu machen? Oder ich erwische einfach genau die Themen, die die Leute wahnsinnig gern dann auch, ja, einfach teilen? Und also kannst du dich noch erinnern, wann so eine Erkenntnis da war? Hey, da läuft
was? Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie gedacht, oh mein Gott, ich habe ein Ausnahmetalent. Ich arbeite noch ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein, aber ich habe mich total gefreut.
Bei dir ist auch gut.
Ich weiß noch, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, als dieses Buch, das erste, und es war ja so total überraschend für uns alle, das war auf der Jahresbestsellerliste des Spiegels Platz 2. Und er stand halt, ich weiß nicht mehr wie viele Monate oder Jahre, es stand halt immer in dieser Bestsellerliste in diesem Buchladen, wo ich immer dran vorbeigegangen bin. Und das hat mich wahnsinnig doll gefreut.
Meinen ich? Nach dem Motto. Ja. Ja, okay. Da ist es dir dann so langsam gewahr geworden, ja, dass du tatsächlich erfolgreich bist.
Ja, in Maßen.
Maßen, ja. Aber was magst du teilen, was liebst du an deiner Arbeit? Was treibt dich da an? Also geht das ein bisschen tendenziös gefragt, geht das ohne Mission? Oder ist da einfach auch der politische Mensch, Katja, die sich sagt, hier, ich will einfach auch Veränderungsimpulse setzen. Ich will, dass das hier alles besser wird. Oder also was treibt dich?
Also ich glaube, die Torten entstehen so ein bisschen aus der gleichen Motivation wie damals so meine Bürowitze, nämlich, dass ich politische Debatten verfolge oder gesellschaftliche Missstände sehe und mich das aufregt, wütend macht, Ärger, traurig macht, was auch immer. Mhm. Und dann so mein Coping-Mechanismus einsetzt, weißt du, dass ich einfach einen Witz drüber mache. Und ja, ob ich jetzt eine wirkliche Mission habe, nicht, aber ich habe schon gemerkt, dass gerade diese Themen, die ich oft behandle, diese Gleichstellungsthemen, Frauen, Gender-Themen, dass die, also ich habe so viele Rückmeldungen bekommen von Frauen, die mir geschrieben haben, dass das, ich weiß nicht, augenöffnend waren oder für sie wichtig ist oder so. Und da habe ich gemerkt, na ja, es gibt leider nicht so viele Frauen im politischen Humor. Also auch da, wie in vielen anderen Bereichen, sind Frauen leider viel zu unterrepräsentiert. Und deswegen fehlen ja solche Blickwinkel auch. Und ich habe da echtes Glück und Privileg, dass ich die machen kann. Und dann denke ich, da muss ich sie auch machen, weil
Ja, es gibt ja nicht nur wenig Frauen im politischen Humor, es gibt überhaupt wenig Frauen, die jetzt eine wöchentliche Kolumne irgendwo in einer der großen Medien haben. Ja?
Das kommt noch dazu, ja.
Ja, da gibt's ja, also ich weiß nicht, gibt's ja wirklich kaum welche, ja. Ja, also einfach nur, um das nochmal zu markieren. So.
Deutlich weniger. Und es ist wirklich schade, weil wirklich einfach die Hälfte der Menschheit einfach so, ja, deren Perspektiven nicht paritätisch abgebildet werden. Lass es mich so formulieren.
Kann man Humor lernen? Oder glaubst du, das ist einfach angeboren? Oder es braucht so ein Momentum des Vulkanausbruches?
Ich sage immer, so eine dysfunktionale eine Familie hilft, glaube ich, ganz gut. Aber so einen Humor zu entwickeln, ich glaube, es ist ja auch sehr umstritten. Es gibt da ja auch wirklich in der Forschung keine so richtig einhellige Meinung. Ich glaube aber, man kann es ein bisschen trainieren. Und ich glaube, man kann lernen, in anderen Perspektiven zu denken, wo man dann wiederum vielleicht auch Humor erkennen kann. Ich glaube, es gibt Menschen, die absolut kein Talent für Humor haben oder beziehungsweise sogar gar keinen Humor haben. Und ich will das jetzt auch gar nicht shamen. Ja, so ist es halt. Manche Leute können das, manche Leute können was anderes. Ich habe festgestellt, es gibt Menschen, die überhaupt gar keinen Sinn für Humor haben. Aber die meisten Menschen haben schon irgendwie einen Sinn für Humor. Und ich glaube, wenn das angelegt ist, kann man das auch noch ausbauen und trainieren. Also ich merke, bei mir ist es natürlich auch wirklich Handwerk und Routine. Und je länger ich das mache, desto leichter fällt es mir auch, so Witze zu bauen.
Ja, lass uns mal in die in die Wahrheit schauen. Sag mal, was, also Torten der Wahrheit, ne, klar, daher nehme ich das jetzt. Ich weiß aber auch, dass du dich mit Wahrheit beschäftigst. Was ist denn Wahrheit für dich eigentlich?
Ja, naja, also ich, was heißt, ich beschäftige mich damit. Also die Torten dabei, der Titel, der ist ja schon auch ironisch, ne, da das ja tatsächlich meine Meinung ist. Es ist ja eine Meinungskolumne. Und ich glaube, dieser Anspruch, dass die eigene Meinung immer die Wahrheit ist, die finden wir ja jetzt auch wirklich immer mehr in der Bevölkerung. Mhm. Ich habe die tatsächlich nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist, ich habe meine Wahrheit und du hast deine Wahrheit. Und es gibt allerdings Fakten, auf die wir uns alle einigen müssen, sollten, wenn wir einen Diskurs führen wollen. Also ich bin nicht der Meinung, dass alle Wahrheiten gleichberechtigt sind. Ich sage immer, also ja, man muss nicht alle Meinungen hören und ernst nehmen. So ist es halt nicht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Mars-Mission planen, dann werden wir nicht noch irgendwelche Leute zum Planungstreffen einladen, die denken, die Erde ist eine Scheibe, ja, weil so kommen wir nicht voran. Also
sehr schön, volle Zustimmung. Und die AfD muss auch nicht mit auf die Schulveranstaltung,
richtig,
wo die Schüler über die Möglichkeiten informiert werden. Sehe ich auch so.
Ja, das ist so mein Take auf Wahrheit.
Ja, aber weißt du, also, was mich so fasziniert, ich gucke da, also ich sag dir mal, wie ich so drauf schaue, was du da machst. Hm? Ja, also gesellschaftliche Wirklichkeiten werden ja immer konstruiert. Ja, indem wir alle bestimmten Annahmen folgen.
Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung war ruckzuck ausverkauft und fast täglich erreichen uns neue Anfragen für die Fortbildung. Deshalb kannst du dich jetzt schon anmelden für den nächsten Kurs, der Ende Januar 2025 in Berlin starten wird. Schreib uns einfach an akademie@become-better.org.
Ne, irgendwas als gegeben hinnehmen oder eben als die Wahrheit. So. Und das oft ja auch dann gar nicht mehr hinterfragen. So, und das eine ist elaborierter und das andere ist primitiv, aber wir alle tun es irgendwie. Mhm. Ne? Und diese Grundannahmen sind natürlich schon allein, also sind die Folge der Art und Weise, wie wir überhaupt nach Wahrheit suchen oder nach Wirklichkeit suchen. Mhm. Ja? Also so frei nach Paul Watzlawick. So. Und das heißt, man kann ja sagen, wir leben in einer Welt, die wir alle gemeinsam miteinander erfinden. Ne? Also Beispiel für sowas ist ja immer der blinde Fleck am Auge. Ja. Beliebtes Beispiel, ne? Dass wir alle irgendwelche Dinge sehen, die eigentlich gar nicht da sind und vieles aber nicht sehen, was aber eigentlich da ist und so uns irgendwie so unsere Wirklichkeit errechnen. So. Und in unserer Gesellschaft, und ich finde auch jetzt gerade heute und auch in der Politik, es wird, finde ich, ein ziemlich schlimmes Spiel gespielt. Und es werden eben diese Wahrheiten gehandelt. So. Und ich sehe deinen Beitrag, deswegen, also ich kann den gar nicht genug feiern, weil das hat so eine wichtige Funktion, was du machst, finde ich, weil du auf eine sehr anschlussfähige, zugängliche Weise, glaube ich, einfach Menschen erreichst, die man mit einer ganz tollen, angelegten, geplanten politischen Debatte, mit großen Kampagnen und nicht mehr erreicht. Also das wäre jetzt auch so meine Hoffnung bei deinem Buch über Rechtspopulismus, dass ich denke, ja, und wie du auch schreibst, nehmt das Buch und drückt es einfach mal allen in die Hand, von denen ihr glaubt, das ist doch nicht dein Ernst, dass du die AfD wählst, ne? So. Und da vielleicht einfach nochmal einen anderen Zugang zu kriegen und eine andere, ja, gesellschaftliche Impulse in Richtung, ist das jetzt wirklich die Wahrheit zu setzen? Mhm. Also, so sehe ich deine Arbeit. Wie findest du das?
Das stimmt. Also, ich glaube, ich habe einfach dieses Privileg, dass ich bezahlt werde dafür, so Sachen mal zu hinterfragen und mal solche gesellschaftlichen Annahmen wirklich mal zu durchdenken. Ich finde zum Beispiel, und das ist jetzt mal ein Beispiel, so wie ich da rangehe, wenn es heißt, Frauen verdienen weniger Geld, weil die ja Kinder bekommen, dann sage ich, nee, Frauen verdienen weniger Geld, weil wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, ja, oder dass Frauen einfach dieses Kinder haben als, also, ne, als finanzielle Einbuße dann hinnehmen, oder dass, oder weil wir das ja hinnehmen, dass die Politik sich noch nicht wirklich darum gekümmert hat, eine gerechtere Lösung zu finden. Aber das ist ja kein Naturgesetz. Und solche Sachen mal zu hinterfragen, das ist auf jeden Fall klar eine Sache, an der ich da sitze. Die andere Sache, gerade was diesen Rechtspopulismus angeht, da versuche ich halt ja auch nochmal die Leute mit ein bisschen mit Humor erstmal aufzuweichen, weil ich gemerkt habe, unsere Debatten sind total wütend und empört, alle nur noch schreien sich an.
Ja.
Und ich finde Wut auch völlig legitim. Also will ich jetzt auch gar nicht sagen, wir dürfen alle nicht wütend sein. Aber es hilft halt trotzdem, in diesem Diskurs mal reinzukommen und einen Witz zu machen und Witze entspannen, Lachen entspannt erstmal. Humor hat wirklich nachgewiesenerweise eine Wirkung auf Menschen, dass es sie ein bisschen runterbringt. Und da versuche ich, das ist halt auch noch mein anderer Ansatz, ne, dass ich sage, hey, guckt euch mal die andere Perspektive an, und ich mache es euch ein bisschen leicht, indem ich da nicht 10 Ausrufezeichen hintersetze, sondern eine Pointe.
Ja. Ja, und Humor verbindet auch, ne? Also das hat ja wirklich so ein Momentum von, bis eben haben wir uns noch gestritten und jetzt lachen wir einmal zusammen und schon gibt's irgendwie wieder eine neue Ebene.
So. Wobei Humor auch sehr spalten und verletzen kann, ne? Also es gibt ja diesen aggressiven Humor, der da gerade in Deutschland sehr gefragt ist. Ja, aber das versuche ich natürlich gerade nicht zu machen.
Mhm. Ja, du bist auch, also du richtest dich auch wenig gegen Personen, wenn ich das richtig sehe, ne? Machst du das aus Überzeugung oder?
Ja, weil ich glaube, gegen eine Person, also klar, ich mache immer schon mal gerne einen Witz über einen Söder oder einen Merz oder so, ja, aber die sind ja eigentlich auswechselbar, was ja wirklich, wir haben ja strukturelle Probleme, und ich versuche immer über strukturelle Probleme nachzudenken, weil das das eigentliche Problem ist, oder wo, ja, da müssten wir ansetzen, nicht bei Personen. Und außerdem finde ich es auch, also was ich jetzt nie machen würde, ist, ich weiß nicht, über einen Politiker einen Witz zu machen, weil er zu dick ist oder irgendwie einen falschen Anzug trägt oder so. Also gerade sowas ist für mich ein absolutes No-Go. So will ich nicht Humor machen.
Ja, genau. Ich habe mich gerade so gefragt, vielleicht kennen ja einige Hörer und Hörerinnen dich gar nicht aus irgendeinem Grund. Ich dachte,
kann gut sein.
Wir liefern einfach noch mal so kurz nach, worüber wir hier die ganze Zeit reden. Also, ne, so, du schreibst ja auch so bei deiner Buchbeschreibung hier, eigentlich scheint alles klar. Ne? Frauen in Elternzeit arbeiten nicht, Klimaschutz ist zu teuer und nur Quotenfrauen werden wegen ihres Geschlechts bevorzugt. Aber ne, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, arbeiten Frauen zu Hause nicht vielleicht auch? Kostet keine Klimapolitik nicht viel mehr? Und sind es nicht eher die Männer, die von ihrem Geschlecht profitieren? Ne? Also das ist immer gemeint mit diesen Wendungen, die du da schaffst. Und wenn man jetzt mal, liebe ich auch, also man stelle sich vor, einen blauen Kreis, das Diagramm kann man suchen, also es ist wirklich so ein zu 100% ausgefüllter blauer Kreis, und oben drüber steht die Frage, nee, nicht die Frage, die Aussage, wo man in Deutschland wirklich ein SUV bräuchte, und daneben auf der Legende dann in grün auf Landstraßen, in rot auf Autobahnen, in gelb auf Innerortsstraßen und dann eben in blau auf Radwegen. Wunderbar.
Einer so. Die Wahrheit.
Ja, so, ne, und das muss man auch erstmal so einen kleinen Moment sacken lassen, genau, also ich liebe es, oder hier Digitalisierung in Deutschland, man sieht einfach nur ein Tortendiagramm mit 3 Farben und daneben die Legende und neben der Legende so dieses Zeichen, was der Computer macht, wenn er gerade was sucht oder aktualisiert, wunderbar, so, also, und wer das jetzt wirklich noch nicht kennt, muss sich jetzt unbedingt mindestens 1 von Katjas Büchern kaufen. So, jetzt machen wir aber mal weiter. Gehen wir mal, Rechtspopulismus, da kriege ich schlechte Laune. Gehen wir mal auf die Stellung der Frauen. So. Wenn du da jetzt gerade so drauf schaust, was besorgt dich denn Und was stimmt dich hoffnungsvoll? Also was sind die aktuellen Emotionen zu diesem Thema?
Oh, na ja, das ist ja wirklich, Frauenrechte sind ja gerade wieder extrem unter Beschuss, ne? Wir hatten ja gerade diese Europawahl und wir sehen ja jetzt schon gleich, die EU-Staaten wollten sich ja eigentlich auf eine Legalisierung von Abtreibung einigen und Giorgia Meloni hat gesagt, machen wir nicht. Also da reicht schon eine Rechtspopulistin, würde ich ja nicht sagen, sie eine Postfaschistin, Faschistin, die einfach die Frauenrechte in der EU einfach kippt. Und da sehen wir ja, wie fragil die sind. Das machen wir uns selber alle vielleicht nicht genug klar, aber wir haben es ja schon gesehen in Polen. Wir sehen es ja in den USA. Also das besorgt mich total. Und ich glaube auch, dass diese vermeintliche Sicherheit, wir haben ja längst schon, also 1000 Männer im Internet haben mir schon gesagt, wir haben ja längst Gleichberechtigung erreicht, ja, und ich sehe das nicht so und ich sehe auch, dass es diese Fortschritte, die wir haben, akut auch gerade wieder gefährdet sind und deswegen für mich auch noch viel unverständlicher, wie Frauen auch gerade die AfD wählen können.
Ja, und wie erklärst du dir das? Was ist da eigentlich los?
Also ich bin sehr lange jetzt schon eine Frau im Internet und muss es einfach sagen, ich glaube, dass der strukturelle Frauenhass immer noch in der Gesellschaft schon wahnsinnig stark ist. Also ich glaube, das Problem ist, wenn man einmal hinguckt und einmal erkennt, dann sieht man ihn auf einmal überall. Und das ist einfach, es ist einfach tief drin bei uns. Also die 5000 Jahre Patriarchat haben einfach ihre Spuren hinterlassen. Das kriegt man so schnell auch nicht weg. Also wenn wir uns mal überlegen, wie jung erst jetzt diese Frauenbewegung ist, ja, im Vergleich ist es natürlich auch jetzt nicht überraschend. Aber das ist, glaube ich, ja, es ist einfach immer noch bei uns gesellschaftlich stark verankert.
Ja, ich stimme zu, habe ich auch diese Perspektive. Was würdest du einem Mann sagen, der aber so eigentlich sehr als Frauenversteher erstmal rüberkommt und sagt, naja, ihr Frauen, ihr seid halt sowieso so viel stärker und so viel reflektierter und ihr habt es doch so viel besser in eurem Leben. Wir Männer, wir sind doch eigentlich die, die total arm dran sind, ja, so.
da würde ich Ihnen sagen, also ehrlich gesagt, so pauschal kann man das ja nun gar nicht sagen. Und es stimmt natürlich auch, dass nicht nur, dass nicht alle Männer im Patriarchat profitieren. Also es gibt sehr viele Männer, die vom Patriarchat überhaupt nicht profitieren. Und das wäre ja nochmal ein weiterer Grund, eigentlich auch an der Abschaffung des Patriarchats zu arbeiten. Aber dafür bräuchte es auch mal eine gescheite Männerbewegung. In der Hinsicht. Und da wird dann halt viel zu häufig das noch gesagt, ja, da soll doch die Frauen sich noch um die Männer kümmern. Nee, sage ich, da müsst ihr euch mal um euch selbst kümmern und da müsst ihr euch mal reflektieren und tatsächlich auch an euch arbeiten und auch an der Erziehung eurer Söhne und Töchter mitarbeiten. Also da schiebe ich tatsächlich ein bisschen mehr Verantwortung mal auch auf die Männer selbst, die sich drum kümmern müssen.
Ja. Jetzt ist unser Spielfeld ja die Arbeitswelt und viele Unternehmen beschäftigen sich ja mit diesem ganzen Thema Diversität, Gleichstellung, Frauen in Führung und. Es gibt Gender Pay Gap, es gibt ein paar Fortschritte, aber es ist ja auch nicht so richtig, wie soll ich sagen, zufriedenstellend, in welchem Tempo das so vorangeht. Hast du eine Idee? Also, ne, du guckst ja ein bisschen aus der Vogelperspektive auch drauf, gesamtgesellschaftlich, politisch. Was bräuchte es eigentlich? Also, wenn wir jetzt nur mal das Spielfeld Arbeitswelt uns angucken, ne? Wir wollen es jetzt nicht zu komplex machen. Unternehmen, andere Organisationen, Behörden. Was bräuchte es eigentlich?
Ich habe ja gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass dieser Fachkräftemangel uns da jetzt ein bisschen weiterhilft, weil einfach aus der Not heraus, ich habe halt, es ist ja wahrscheinlich so, Menschen, aber auch Gesellschaften ändern sich ja meistens erst, wenn wirklich die Krise da ist. Und was wir natürlich bräuchten, immer noch die meisten Frauen bekommen ja Kinder, werden Mütter. Das heißt, man bräuchte natürlich erstmal Väter, die die Hälfte der Sorgearbeit übernehmen. Und dann bräuchte es aber natürlich auch Betreuungsplätze in ausreichendem Maße. Und wir haben ja gerade auch eine Kita-Krise, die, also die ja wirklich viele, viele Frauen am Erwerbsleben hindert. Frauen, die gerne arbeiten wollen würden, vielleicht sogar auch Vollzeit arbeiten wollen, es aber nicht können, weil es einfach keine Betreuungsplätze gibt. Ich glaube auch, dass Altersdiskriminierung bei Frauen ein großes Thema ist. Mhm. Also ja. Ich glaube, dass Frauen im Berufsleben in jedem Alter diskriminiert werden. Erstmal heißt es, sie könnten ja schwanger werden, dann haben sie vielleicht eine Familie, das ist dann auch wieder irgendwie verkehrt und dann sind Frauen zu alt. Und ich glaube, da gibt es ja auch Zahlen, es ist jetzt auch gerade eine Initiative gestartet gegen Altersdiskriminierung von Frauen und was da für ein Potenzial eigentlich brach liegt, weil Frauen ab Ende 40 wirklich deutlich mehr nochmal diskriminiert werden als Männer. Da bräuchte es auf jeden Fall ein Umdenken und mal ein Hingucken und ja, eine Neuausrichtung.
Mhm. Naja, und eigentlich eben eine strukturelle Lösung, ne? Und ja. Eigentlich eine Art von Regulation. Also ich glaube nämlich nicht daran, dass sich das selbst organisiert, ehrlich gesagt.
Das stimmt.
Ne? Weil Unternehmen ticken nach der Währung Geld und das ist einfach so, da kann man sie nicht blamen, sondern das ist eben so, weil wir im Kapitalismus sind, weil das die Marktwirtschaft ist und so weiter. Und so, und da haben sie nicht alle Ressourcen, um da so ein Thema voranzubringen, ne? Sondern da müsste man, genau, es ihnen schwerer machen oder leichter machen, wie auch immer, dass dieses Ziel erreicht wird.
Wobei, glaubst du wirklich, es geht da um Geld? Denn mal ganz ehrlich, wenn ich einen Job erledigt haben will, dann nehme ich doch eine 50-jährige Frau, dann nehme ich doch nicht einen 23-jährigen Mann. Also ich glaube nicht, dass Frauen weniger erwirtschaften oder dass Männer mehr erwirtschaften, sondern ich glaube, das sind einfach noch diese Vorurteile und auch dieses Prinzip, wie heißt es, Peter-Paul-Prinzip oder so, ne, dass man immer den Peter-Prinzip, genau, dass man immer den einem selbst ähnlichen Menschen sozusagen befördert. Also ich glaube nicht, dass es ein Geldproblem ist. Weil ich glaube, dass Frauen mindestens genauso viel Geld erwirtschaften können wie Männer.
Ja, ja, unbedingt. Also so meinte ich das auch gar nicht. Gut, dass du es jetzt noch mal so formulierst, weil dann kann ich das korrigieren. Ich meinte das auch nicht so, sondern ich meinte einfach, dass Unternehmen sich mit vielen Dingen beschäftigen, um einfach ihre Wertschöpfung zu betreiben, ja, und um da am Ende Gewinn zu machen. Und ich glaube, sie haben einfach zu wenig Zeit und Ressourcen, um sich jetzt wirklich mal zu überlegen, wie können wir denn jetzt hier mal intern andere Strukturen aufbauen, ne? Die eben gegen diese Kultur gehen,
das stimmt.
Dass eben dann doch wieder der Mann genommen wird oder der Mann die Karriere macht oder der Mann dann eben mehr Geld verdient oder, ne? So meinte ich es. Mhm. Und dass deswegen da also aus Freiwilligkeit heraus nicht genügend passieren kann, glaube ich.
So. Das stimmt und es ist ja, ich erinnere mich, ich war mal wissenschaftliche Mitarbeiterin, als ich noch studiert habe am Politikinstitut von der FU und da haben wir schon an einem Projekt gearbeitet über Diversity, also das war Anfang der Nullerjahre und da gab es ja schon so viel wissenschaftliche Literatur, wie profitabler eigentlich diverse Teams sind und jetzt haben wir 2024 und wir sehen, da hat sich immer noch nichts geändert, obwohl es ja so viele ja auch ökonomische Faktoren gibt, die dafür sprechen. Ich bin tatsächlich auch absolut für Quote. Ich glaube, dass es nicht anders funktionieren wird und nur so ändern sich auch Kulturen und Einstellungen, weil es nicht mehr mit nett lächeln und mal lieb fragen funktioniert nicht.
Genau. Ja, ich meine, jetzt wenn wir wieder so auf unsere Gesellschaft schauen, es ist ja sowieso sehr, ja, en vogue, dass immer die anderen verantwortlich sind für das eigene Handeln, man selbst aber nicht, ne? Also, und ich sag mal, das ist so diese, das ist natürlich dann das Problem, wenn man sagt, ja, wir brauchen eine strukturelle Lösung, ne? Also das ist ein bisschen paradox deswegen. Also, ne, einerseits, ja, brauchen wir und andererseits dann können wir aber auch ja warten, bis das dann kommt. Also, weil ich allein kann ja nichts machen. Ne? Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist dann wieder die Krux dabei. Wie siehst du das denn überhaupt, so diese Tendenz in unserer Gesellschaft, dass es immer die anderen sind, die verantwortlich sind für das, was man tut, man selbst aber nicht?
Ach, es ist interessant, dass du das so siehst. Muss ich mal kurz drüber nachdenken, weil ich sehe es nämlich eher gerade andersrum. Ich sehe eher, dass strukturelle Probleme auf so Einzelentscheidungen abgewälzt werden. Weißt du, also Leute bekommen Bürgergeld, weil sie zu faul sind. Wer fliegt, in den Urlaub fliegt, darf sich nicht über die Klimakrise beschweren. Oder Frauen sollen einfach nur aufhören zu jammern oder so. Oder ne?
Ja.
Und da werden halt diese strukturellen Probleme, nämlich diese Klimakrise, wird nicht dadurch gelöst, ob jemand jetzt in Urlaub fliegt oder nicht. Ja, aber das wird so abgewälzt, dass du sagst, wir schieben eher die Schuld auf andere anstatt dass wir das Große und Ganze sehen, was ja auch immer sehr komplex ist. Es ist ja auch einfach mal viel leichter, einzelnen Leuten das so in die Schuhe zu schieben.
Total.
Als diese ganzen komplexen Hintergründe zu sehen.
Genau, das ist nämlich gleichzeitig auch noch da. Ganz genau. Also da stimme ich dir auch zu, ne? Dass das dann immer wieder so auf den Einzelnen geschoben wird. Ja, solange, ne, wie du schon sagst, solange jetzt alle meinen, sie müssen nach Thailand fliegen in Urlaub und bei Lidl gibt's jetzt die tollen Reiseangebote, ne? Da kann dann auch jeder dahin. So.
Genau, dann gucken wir aber nicht auf die ganze Fossilindustrie oder so. Also da sind wir auch schon wieder abgelenkt auf den einzelnen Konsumenten. Aber trotzdem hat ja jeder Konsumentin, jeder Konsument trotzdem auch also einen Handlungsspielraum. Ne? Mhm. Und so sehe ich das halt auch bei strukturellen Problemen. Also ich finde es falsch, zum Beispiel diskriminierten Personen, jetzt sagen wir mal Frauen, die weniger verdienen als Männer, ja, ich finde es falsch, denen zu sagen, dann streng dich mehr an oder verhandel besser oder so, weil es gibt ja auch Studien, die zeigen, selbst wenn Frauen super verhandeln, bekommen die weniger Geld. Also da werden sozusagen die Schuld den, ich sag mal, Opfern, ja, so zugemünzt und sagt, ihr müsst euch nur anders verhalten, zieh einfach keinen kurzen Rock an, dann wirst du nicht belästigt. Aber so läuft es ja nicht. Mhm. Aber andererseits könnten wir, wenn wir jetzt nicht auf diese Opfer von Diskriminierung gucken, sondern mal auf so einen, keine Ahnung, Mitarbeitenden irgendwo in einem Unternehmen, da hat ja jeder trotzdem die Chance, mal auch was besser zu machen. Weißt du, also dass man nicht sagt, ich warte jetzt mal, bis sich die große Struktur ändert, denn wir sind ja alle Einzelteile dieser Struktur.
Genau.
Aber alle können schon mal versuchen, niemand wird es lösen können, aber alle können mal schon ein bisschen daran arbeiten, dass es ein bisschen besser wird.
Total. Ja, und genau, und solange das so läuft, ne, arbeiten wir an weiteren nützlichen Unterscheidungen. So, also das ist nämlich der nächste Punkt, der mir bei deiner Arbeit immer wieder so auffällt, nämlich wohin schaust du eigentlich? Also, oder welche Aspekte bringst du eigentlich zusammen, ja, in so deinen Diagrammen? Und da habe ich manchmal den Eindruck, genau darin liegt ja dann schon der Blickwechsel, ja. Weiß ich nicht, kannst du beschreiben, wie du das machst? Also, oder passiert das einfach? Aber mal angenommen, ich würde es nachmachen wollen. Kann ich natürlich
nicht. Gib mal ein Beispiel, was du jetzt gerade meinst.
Sehr gut. Also, ich hole noch mal zwei, drei Sätze mehr aus, ne? Mhm. Also, wir haben ja alle einen bestimmten Zugang zu Wissen, ne? Oder wenn wir jetzt nochmal vorhin so von der Wahrheit kommen, Wahrheit und Wissen, so. Und die Grundlage für das Wissen über uns selbst, die anderen, die Welt, ist eigentlich immer ja die Beobachtung. Also, ne, wir schauen uns irgendwas an und was anderes schauen wir uns eben nicht an. So. Und Beobachtung arbeitet immer mit Differenzen, mit Unterscheidungen. Also, ist das jetzt erwartet oder unerwartet? Ist das bedrohlich oder nicht? Ist das Zukunft oder ist es Vergangenheit? Aber auch so andere Sachen, groß, klein, gerecht, ungerecht. Also es sind immer so Unterscheidungen, wo wir dann so Sachen so einsortieren. Und das generiert dann sozusagen unser Wissen, ne? Also da, wo wir hingucken, macht halt einfach einen riesen Unterschied. So. Und wenn ich jetzt deine Torten angucke, dann machst du da ja immer total spannende Unterscheidungen. Also, ne? Also du nimmst halt irgendein Thema und dann guckst du, auf ganz verschiedene Aspekte. Also ich meine jetzt bei dem SUV-Thema, dann ist da eben plötzlich noch ein anderes Thema implizit mit drin.
Ja, okay.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und darin liegt der Humor, in diesem anderen Thema, was du da mit reinpackst. So. Aber nicht explizit.
Ja, genau. Das ist schon, ich versuche immer in Bezügen zu denken. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass wir so unsere Wahrheit durch Beobachtung finden. Also leider ist es aber auch so, dass wir ganz viel einfach übernehmen, weil wir, also ich meine, die Welt ist ja wahnsinnig komplex, wir können ja auch nicht alles wahrnehmen und wir beobachten ja auch sehr selektiv und so weiter und so fort. Das wissen wir auch alle. Und ich glaube, wir sind alle ein bisschen denkfaul und wir übernehmen ganz viel. Wenn man uns das 100-mal gesagt hat, so und so ist es, dann ist es halt auch so. Und dann gucken wir irgendwann gar nicht mehr genau hin. Und ich glaube, das ist das, was ich mache, weil ich dann wirklich mir bewusst diese Zeit nehme und natürlich das ja auch mein Job ist. Also ich diese Ressourcen habe, die andere mit anderen Jobs nicht haben.
Ja.
Dass ich hingucke und sage, das, was uns immer erzählt wird, stimmt es eigentlich? Und dann gucke ich noch mal hin und dann sehe ich halt ganz oft, das stimmt gar nicht. Also wie zum Beispiel, dass Quotenfrauen die Menschen sind, die wegen ihres Geschlechts im Job bevorzugt werden, wenn es auch ganz offensichtlich Männer sind, die wegen ihres Geschlechts, also überwiegend im Job bevorzugt werden und so. Und das sind halt dann diese Bezüge, Bezüge, die ich dann setze. Und natürlich versuche ich da auch mit Humor zu arbeiten. Das heißt, manchmal ist es ein bisschen abstrus und oft auch übertrieben und so. Das sind ja alles dann so diese Humormerkmale, die ich da noch so mit reinbeziehe. Aber dass ich sage, vergleichen wir mal oder gucken wir mal wirklich genauer hin über so vermeintliche Wahrheiten und dann können wir ja vielleicht doch nochmal eine andere Perspektive da reinkriegen.
Richtig.
Ne?
Ja. Ja, I love it.
Danke.
Wirklich. Was ist aktuell bei dir im Fokus? Also was bewegt dich gerade ganz besonders?
Meinst du arbeitsmäßig oder in Politik und Gesellschaft oder was meinst du?
Wie auch immer, also weil je nachdem, wo man so hinschaut, natürlich so, wie du antworten magst. Ja.
Also ich habe ein beruflich sehr herausfordernd und auch ein bisschen anstrengendes Halbjahr jetzt hinter mir und ich fand es auch, sagen wir mal so, das letzte Jahr, Dreivierteljahr oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, wie wir alle, diese wahnsinnige Krisenzeit, ne, und diese immer schneller kommenden schlimmen Ereignisse auch wahnsinnig anstrengend und erschöpfend und ich habe jetzt 2 Monate mehr oder weniger Sommerpause vor mir. Das heißt, ich werde natürlich meine Kolumne weitermachen und ich werde auch ein bisschen arbeiten. Aber ich habe jetzt 2 Monate, wo kaum ein Termin in meinem Kalender drin steht. Und das ist das, was ich gerade...
Oh, herrlich.
Ja. Was mich nur noch beschäftigt gerade. Weil ich glaube, wir alle müssen uns manchmal auch ein bisschen rausziehen. Denn weil diese Ereignisse gerade, diese fürchterlichen, die haben die meisten Menschen, glaube ich, auch gerade wirklich müde und mürbe gemacht. Und mir geht es ja nicht anders, zumal ich mich ja wirklich damit immer noch viel auseinandersetzen muss. Insofern diese Sommerpause, yay.
Ja, total. Und ich meine, du benutzt ja auch dich selbst. Du bist ja dein Instrument. Ja, und das braucht jetzt eben auch mal wieder eine gute Stimmung.
So ist es, genau.
Ja.
Man muss es auch schön sein für Humor.
Ja, ganz genau. Ja, liebe Katja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wie gut, dass ich dich dann vor deiner Pause hier noch erwischt habe. Also ganz toll.
Ja, danke dir für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.